Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العلي
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 31. Oktober 2025, gleich dem 9. Aban 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und willkommen zum Reisejournal Mit uns durch Iran. Wie Sie sich bestimmt erinnern, spazierten wir durch die historischen Teile der Stadt Kerman, unter anderem in dem Bazar und dem Ganj Ali Khan Bazar. Es geht heute weiter mit anderen Sehenswürdigkeiten in Kerman. Die Jame-Moschee in Kerman ist eine weitere berühmte Attraktion der Stadt. Sie gehört zu den Prestigeobjekten der iranischen Kultur und Kunst. In diesem heiligen Ort hat die Architekturkunst mit Liebe und Wertegefühl ein wertvolles Werk geschaffen, das die Größe und die Kreativität der Künstler dieser Region huldigt. Künstler, die mit Geduld die Kacheln einzeln zu einer gewaltigen Kuppel aneinanderreihen, die Minarette in den Himmel emporsteigen lassen und beispiellose Innenhöfe schaffen. Der Bau dieser Moschee geht auf 750 im Mondkalender zurück und wird Amir Mubarrezeddin Mohammad Muzaffar zugeschrieben. Historischen Unterlagen zufolge lag die Moschee zunächst außerhalb der Stadt, nach und nach hat Kerman dieses Bauwerk einverleibt. Die Jame-Moschee gehört zu den Moscheen mit 4 Iwanen, mit einem prächtigen Portal, Kachelarbeiten und historischen Tafelschriften. Auf den Marmorsteinen des Mehrab sind Koranverse mit schönster Schrift eingraviert. Die Kachelarbeiten sind überall in der Moschee zu bestaunen. Teile der Moschee wurden in verschiedenen Epochen Renovierungsarbeiten und Änderungen unterzogen. Das Gunbad-e-Jabalie ist eine weitere Sehenswürdigkeit in Kerman, einer der schönsten Architekturwerke Irans. Die Kuppel befindet sich auf den Hängen des Qal-e-Duhdar-Berges. Der Architektur des Bauwerkes kann entnommen werden, dass es sich um einen Feuertempel aus der Zeit der Sassaniden handelt. Das Gebäude ist einem Achteck angelegt worden, die Kuppel etwa 20 Meter hoch, verfügt über zahlreiche Terrassen vor den Torbögen. Außerhalb des Gebäudes sind 8 Eingänge, jeweils einer an jeder Wand, mit 2 Metern Breite angelegt worden, die man aber heute mit Steinen zugemauert hat, um dem Gebäude größeren Halt zu geben. Die Dachkuppel ist aus Ziegeln und die Wände aus verschiedenem Baumaterial wie Steinbrocken mit Gips von außen und Kalk von innen gebaut worden. Gonbad-e-Jabalieh wurde 1937 in der Liste der nationalen Denkmäler Irans aufgenommen. 2004 wurde es restauriert und ins Jabalieh-Museum für historische Steintafeln umgebaut. Einer der ältesten Schrifttafeln ist ein Gedenkstein einer Moschee, die den nördlichen Anhöhen der Provinzstädte des Großraums Borft in der Provinz Kerman gelegen hat. Die Tafel besteht aus einem natürlichen Stein, auf der Kufi-Schriftzeichen eingraviert sind. Der kleinste in der Provinz Kerman entdeckte Grabstein befindet sich ebenfalls in dieser Sammlung. In Kerman findet man zahlreiche anmutige Gärten vor. Der Harandi-Garten beherbergt die Museen für Archäologie und der traditionellen Musikinstrumente. Aus diesem Grund ist der Garten für die Bürger, Liebhaber der traditionellen Musik und des Altertums, von besonderer Bedeutung. Das Gebäude wurde Ende des 13. Jahrhunderts im Mondkalender gebaut. 1975 wurde es in der Liste der Nationaldenkmäler Irans aufgenommen. Das Gartenmuseum verfügt über einen speziellen Architekturstil und geeignete Ausstellungsräume. Dementsprechend zählt es zu den wichtigen Gartenmuseen Irans. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist das Museum für traditionelle Musikinstrumente und im ersten Stockwerk das Archäologiemuseum untergebracht. Mit dem Archäologiemuseum will man die alten und antiken Zivilisationen der Provinz Kerman und ihre historischen Beziehungen zu benachbarten Regionen demonstrieren. Denkmäler der Shahdor-Zivilisationen, dem Kulturraum Halilrud aus der historischen sowie islamischen Zeit Kermans, sind in dem Museum ausgestellt. Tongefäße, Steinstempel und Metallalen sind unter anderem Gegenstände, die in der Abteilung für die Shahdor-Zivilisation ausgestellt sind. Archäologische Grabungen in Kerman zeigen, dass im 3. und 4. vorchristlichen Jahrtausend in Shahdor mit der alten Bezeichnung Khabis eine Handwerkernation angesiedelt war, die ihre Rohstoffe aus weit her importierte und daraus Stein- und Metallwerkzeuge herstellte und die Produkte dann nach Turkestan, dem Sindh-Tal, den südlichen Küsten des Persischen Golfes und in den Zweistromland exportierte. Im Archäologiemuseum des Harandi-Gartens sind zudem aus dem Kulturraum des Halilrud graue Tongefäße, feingearbeitet mit schönen Mustern, ausgestellt worden, die mindestens aus einer Zeit von vor 5000 Jahren stammen. Aus der historischen Region Jazmurian aus der Achämeniden-Dynastie sind Gegenstände wie Tongefäße, Teller, Krüge und Kelche mit Tierköpfen, zum Beispiel Pferde, Stier- und Steinbockköpfe, ein sogenanntes Riton, ausgestellt worden.
In 2002 wurde das Museum für traditionelle Musik eröffnet. Darin sind kleine Instrumente wie die Saiteninstrumente Santur und Gechak, Rubab, Oud und Ghanun, Meisterwerke von Meistern wie Yahya, Nariman und Saud ausgestellt worden. Das Museum möchte die Besucher mit traditionellen und einheimischen Musikinstrumenten Irans und seiner Nachbarländer bekannt machen, da wo sich deren Musik mit der iranischen Musik sehr nah sieht. 250 Musikinstrumente werden in 3 Kategorien der nationalen Instrumente der Marami bzw. einheimischen Instrumente und der internationalen Instrumente ausgestellt. Sie sind alle in ihrer Art einzigartig und von bekanntesten Meistern hergestellt worden. Der Shazdeh-Garten ist ein frischer und erholsamer Garten mit über einem Jahrhundert Geschichte. Er befindet sich am Hang des Hezar-Tigran-Berges. Der Garten wurde 1880 von Abdelhamid Mirza Farman Farman Nasruddule, einem Prinzen aus dem Hause der Qajaren, angelegt. Im Garten befinden sich zwei Gebäude mit jeweils zwei Stockwerken. Sie sind am östlichen und westlichen Ende des Gartens gebaut worden. Zahlreiche Bassins und Fontänen verbinden diese zwei Gebäude miteinander. Im südlichen Winkel des Gartens ist ein kleines Bad gebaut worden, inspiriert von Ganj Ali Khan Bades in Kerman. 1991 hat man den Garten wieder auf Vordermann gebracht. Heute können Touristen aus Iran und dem Ausland diese wertvolle Anlage zur Erholung nutzen. Ein weiteres Prachtwerk in Kerman, die Grabstätte von Shah Nematullah Wali, einem großen Mystiker, Dichter und Literaten aus dem 8. Jahrhundert im Mondkalender. Das Grabhaus ist Besuchsort von Mystikern und Kunstliebhabern. Es ist etwa 7 Jahrhundert alt. Den Grundstein für das Gebäude legte Ahmad Shah Dakani, indem er Geld für den Bau nach Iran schickte. Auf einer Schrifttafel am Eingang ist dazu das Datum 840 im Mondkalender 14036 festgehalten worden. Kerman leben neben den Muslimen auch tausende Anhänger Zoroastras und eine Minderheit von Juden. Diese religiösen Minderheiten veranstalten frei ihre religiösen Pflichten und Traditionen. Das antike Sadeh-Fest ist das größte Fest seiner Art bei den Zarathustranern, das alljährlich im Februar stattfindet. 2011 wurde das Fest in der Liste des nationalen Kulturerbes Irans aufgenommen. Der Feuertempel von Kerman gehört zu den schönsten Tempeln der Welt. Das einzige anthropologische Museum der Zarathustranern befindet sich in diesem Feuertempel. 2005 wurde der Tempel von der Organisation für Kulturerbe, Handwerk und Tourismus eröffnet. Zu den ältesten Ausstellungsstücken zählen ein handgeschriebenes Buch der Gathas mit 200 Jahre alter Geschichte und einen kleinen Feuerkelch. In einem weiteren Abteil sind Fotos und Dokumente ausgestellt worden. Fotos des Nasiri-Verbandes der Zarathustraner in Kerman und Rafsanjan sowie bekannter Persönlichkeiten der Zarathustraner besitzen großen Wert. In einer weiteren Abteilung können Besucher verschiedene Feuerältere und verschiedene Öllampen und andere Lampenarten besichtigen. In den Dokumenten aus den Dynastien der Achämeniden bis Sassaniden und der vergangenen 150 bis 50 Jahre werden Frauenbekleidung der zarathustranischen Frauen beschrieben. Kopftücher, die sich Mochanna, Lachak oder Chorrat nennen, Jacken und Hosen mit Stickereien gehören zu diesen Trachten. Wir schließen nun den Beitrag für heute ab und bitten Sie um Geduld für eine weitere Folge in der nächsten Woche.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Khyal Kon. Das heißt, stell's dir vor.
خیال کن روزگارم رو براه خیال کن رفتی و دلم نمورده، خیال کن مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده، خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری، خیال کن بی خیالم شاید اینجوری آرامش بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم، تو یادت رفته که توی چه حالی، کنارت بودم و زخمات بستم. سرم گرم عزیزم، خیال کن بی تو هیچ دردی نداره، خیال کن زمستونه ولی من توی شبها شب سردی نداره، خیال کن قلب من شکستنی نیست، خیال کن حق من تنها بمونم، خیال کن عاشقم بودی ولی من شاید قدر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
In diesem Teil möchten wir davon sprechen, wie wichtig es für den Lebensstil ist, sich selbst zu kennen und ein geeignetes Ziel festzulegen. Wir beginnen daher heute mit der Feststellung, dass der Lebensstil des Menschen auf vier Beziehungen aufbaut. Der Beziehung zu uns selbst, zu Gott, zu den anderen und zu der Welt um uns herum. Heute möchten wir als erstes über die Beziehung des Menschen zu sich selber sprechen. Diese Beziehung ist ein wichtiger Faktor für einen angebrachten Lebensstil. Um ein fruchtbares Verhältnis zu uns selber zu haben, müssen wir uns zunächst selber gut kennen. In diesem Zusammenhang kann sich der Mensch Fragen stellen wie: Wer bin ich? Welche Fähigkeiten besitze ich? Was ist mein Ziel im Leben? Bin ich mit meinem Leben zufrieden? Je besser der Mensch sich selber kennt, desto besser kann er im Leben handeln. Es gehört zu den Fertigkeiten des Menschen, seine Stärken und Schwächen zu erkennen. In der islamischen Kultur und Lehre wird auf Selbsterkenntnis Wert gelegt, denn sie führt zur Weiterentwicklung des Menschen. Der Prophet Gottes hat gesagt: Wer sich selber kennt, der kennt Gott. Auch im Koran heißt es in der Sure 51 im Vers 21: Und in euch selber sind Zeichen, wollt ihr denn nicht sehen? Alle Anstrengungen und Tätigkeiten des Menschen dienen im Grunde der Erreichung einer größeren Lebenszufriedenheit. Die Selbsterkenntnis kann den Weg zu diesem Ziel verkürzen. Daher haben die Himmelsreligionen wie der Islam die Menschen zur Selbsterkenntnis angespornt. Selbsterkenntnis hat zur Folge, dass der Mensch, nachdem er seine Fähigkeiten erkannt hat, diese auf dem Weg zu seiner Entfaltung und Vervollkommnung einsetzt. Es liegt auf der Hand, dass jemand, der alle Seiten seines Wesens erkannt hat, auch die beste Art von Beziehung zu seinem Schöpfer, den anderen und der Daseinswelt aufbauen kann. Wenn ich mich selber kenne und weiß, welchen Platz ich als Krone der Schöpfung im Dasein einnehme, folgt als nächster Schritt die Festlegung des Zieles. Die Wahl eines Zieles bewahrt den Menschen vor Ratlosigkeit. Manchmal verbringen wir viele Tage unseres kostbaren Lebens, ohne dass sich etwas an ihm ändert. Wir denken abends: Heute ist vorbei, morgen werde ich dieses und jenes ändern. Aber am nächsten Tag passiert dann noch weniger als am Vortag. Wir vergessen dabei, dass jedes Heute immer das Morgen ist, auf das wir gestern gewartet haben. Warum eigentlich all die Verzögerung? Warum sind wir tatenlos? Psychologen sagen: Wenn ihr nicht jeden Morgen beim Aufstehen Hoffnung und Energie verspürt, liegt es daran, dass ihr euch im Leben nicht genug Ziele setzt. Die Ziellosigkeit ist es, die dem Baum der goldenen Gelegenheiten ständig Kerben zufügt und ihn schließlich zerstört. Imam Ali sagt: Klug ist jemand, der unsinnige und ziellose Dinge beiseite lässt. Der Mensch ist ein Wesen mit Zielbestimmung, denn er ist Teil des Daseins und das Dasein hat ein Ziel. Gott, der die Welt und den Menschen erschuf, hatte ein heiliges Ziel im Sinn. Nichts in dieser Welt ist ohne Ziel und Ziel sinnlos. Zu jedem ihrer Bestandteile gehört ein Ziel und ein System und eine Weisheit. Da der Mensch das höchste Geschöpf Gottes ist, darf er nie ziellos leben. Je vernünftiger und klüger der Mensch ist, desto intensiver wendet er sich den sinnvollen Dingen zu und lässt von den unsinnigen ab. In der Sure 23 wird daher im Vers 3 hervorgehoben, dass Gläubige sich von leerem Gerede fernhalten. Imam Ali a.s. macht wie folgt auf diesen Punkt aufmerksam: Wer sich sinnlosen und zwecklosen Dingen zuwendet, hat wenig Verstand. Er hat auch gesagt: Für einen klugen Menschen sind alle Taten unangemessen, mit Ausnahme der folgenden: Handlungen, die sein Leben im Jenseits verbessern, Angelegenheiten, die dazu dienen, den Lebensunterhalt zu bestreiten, und Vergnügungen und Freuden, die die Religion erlaubt.
Ein kluges Leben setzt also voraus, den richtigen Weg und das richtige Ziel zu wählen und sich vor zwecklosen, sinnlosen Dingen zu hüten, die nur materiellen oder immateriellen Schaden verursachen und am Weiterkommen hindern. Der französische Philosoph Voltaire meint, wir müssen in unserem Leben ein hohes Ziel haben und den Blick auf einen höheren Horizont richten, denn ohne ein Lebensziel werden wir nichts ernten außer Müdigkeit. Die Antwort auf folgenden Fragen kann den Menschen dabei unterstützen, ein Ziel zu wählen oder sein bisheriges Ziel zu revidieren, nämlich: Wer bin ich eigentlich? Betrachte ich mich als einen wahren Menschen oder, wie gesagt, als die Krone der Schöpfung? Denke ich an meine Gesundheit und plane ich dafür? Liebe ich meinen Beruf? Sind die Beziehungen zu den anderen in meiner Familie aufrichtig und liebevoll? Das sind alles Fragen, die uns bei der genauen Analyse unseres Lebensziele helfen können. Ein Ziel ist der gewünschte Zustand, den wir in Zukunft besitzen wollen. Wenn wir uns selber nicht eine Vorstellung davon machen, wird uns die Zukunft von der Umgebung aufgezwungen, ob es uns gefällt und in unserem Interesse ist oder nicht. Da ist es doch besser, wenn wir selber bestimmen, welches Ziel für uns erstrebenswert ist und uns in Richtung dieses Zieles in Bewegung setzen. Die Lebensziele jedes Menschen haben direkt mit seinen Überzeugungen zu tun. Anstatt also nur ein paar verschwommene Wunschvorstellungen zu hegen, sollten wir unsere Ziele konkretisieren. Es sind die Ziele, die den Weg und die Richtung im Leben bestimmen, klarstellen und dem Menschen Selbstbewusstsein, Motivation und Lebensfreude spenden. Das Ziel macht den Menschen mit seinen zahlreichen inneren Fähigkeiten und Begabungen vertraut. Wenn jemand ein konkretes Ziel vor Augen hat, strebt er es nach besten Kräften an und nichts kann ihn daran hindern. Allerdings muss das Ziel realistisch sein. Ein Ziel ist realistisch, wenn es kurz- oder langfristig tatsächlich erreicht werden kann. Unrealistische Ziele sind mehr oder weniger nichts mehr als Fantasie. Ziele lassen sich unterscheiden nach kurz-, mittel- und langfristig. Diese Unterscheidung ist von daher nützlich, dass der Mensch sich verpflichtet fühlt, seine Ziele in dem entsprechenden Zeitraum zu erreichen. Man kann Ziele auch nach anderen Kriterien einteilen, zum Beispiel nach den Bereichen. Zum Beispiel im Beruf kann man sich die Verbesserung der Beziehung zu den Mitarbeitern, eine Einkommensverbesserung und eine Beförderung zum Ziel setzen. Ziele im privaten Bereich sind die Wahl eines geeigneten Ehepartners oder die Verbesserung der Beziehung zum Ehepartner und zu den Kindern. Die Beschäftigung mit immateriellen Dingen und Steigerung des Selbstvertrauens kommen zum Beispiel als Ziele im seelisch-geistigen Bereich oder die Wahl einer besonderen Fachrichtung im Bereich Ausbildung. Nach Aufstellung einer Liste mit Zielen folgt die Gliederung der Ziele nach Vorrangigkeit. Vorrangig sind Ziele, die Ihnen besonders wichtig sind. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hält eine interessante Empfehlung hierzu bereit, denn er sagt: Jeder, der sich mit etwas beschäftigt, was nicht wichtig ist, dem geht Wichtigeres verlustig. Es ist besser, wenn wir über unsere Ziele auch mit anderen beraten. Der Islam empfiehlt es, sich zu beraten. Natürlich sollte man sich mit jemandem beraten, der sowohl informiert als auch an unserem Wohl interessiert ist. Im Islam wird empfohlen, sich nicht mit pessimistischen Menschen zu beraten. Wenn Schwarzseher über unsere Ziele erfahren, werden sie nur die Schwierigkeiten sehen. Durch ihre pessimistische Betrachtungsweise schwächen sie unsere Motivation zu neuen Initiativen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Golriz mit dem Titel Man Iraniam. Auf Deutsch, ich bin Iraner.
تجلی هستی است جان کندن من.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Das Haus von Khadija war auf schönste Weise für die Hochzeit geschmückt worden. Mohammed und Khadija saßen nebeneinander. Waraqat ibn Nufail, ein Cousin von Khadija, Amr ibn Asad, ihr Onkel und Abu Talib, der Onkel des Propheten, waren die Trauzeugen. Abu Talib sagte: Gott gebührt Dank, der uns zu den Nachkommen Abrahams und Ismaels werden ließ und uns die Heimat der heiligen Städte und ein Haus schenkte, an dem wir den Hadsch durchführen können und uns zu Verwaltern des Volkes machte. Fürwahr, kein anderer junger Mann aus dem Stamme der Quraysh ist Muhammad, dem Sohn meines Bruders Abdullah, ebenbürtig. Er ist gottesfürchtiger, nachdenklicher, würdiger und edler als jeder andere von ihnen. Sein Vermögen ist gering, aber in Wahrheit ist ja materieller Besitz nichts mehr als ein flüchtiger Schatten und ein Pfand, das zurückverlangt wird. Er ist Khadija zugeneigt und auch Khadija mag ihn. Was ihr als Morgengabe festlegt, werde ich bezahlen. Bei Gott, Khadija ist eine achtenswerte Gemahlin von Mohammed und Mohammed hat allerorts einen guten Ruf. Khadija hatte alle Einwände seitens derer, die gegen ihre Heirat mit Mohammed waren, zurückgewiesen, denn der Charakter und die Tugenden Mohammeds, salawatullah alai, bedeuteten ihr viel. Ständig hatte Khadija diese bekannte Dame des Stammes Quraysh Heiratserträge von Stammesführern, reichen Händlern und Persönlichkeiten erhalten, sie jedoch alle abgelehnt. Sie wünschte sich Mohammed Amin, den Zuverlässigen, zu ihrem Gemahl, denn sie liebte die menschlichen Tugenden und sie sah in Mohammed salawatullah alaih jemanden, der besser ist als die Menschen in ihrer Umgebung. Sie spürte, dass er es ist, der die Gesellschaft von den Ketten des Aberglaubens und der Unwissenheit befreien kann. Mohammed trug den Beinamen Amin, was der Zuverlässige bedeutet, denn er war sehr ehrlich und er war sehr großzügig. Khadija hat über den Propheten des Islams gesagt: Er ist großzügiger und freigebiger als jeder andere. Er ist mutiger und ehrlicher als alle. Er erfüllt ein Bündnis so gut wie keiner und von allen ist er der mildeste und am umgänglichsten. Wer ihn sieht, achtet seine imposante Erscheinung und wird sein Freund, wenn er mit ihm verkehrt. Khadija fragte laufend den Wadarat ibn Nofel und andere Gelehrte nach den Zeichen für den verheißenen Propheten, auf den die Monotheisten warteten. Khadija war eine sehr wohlhabende Frau. In der Geschichte hat sie sich mit ihren großen Opfern und dem großen Vermögen, das sie für den Islam hergab, verewigt. In der vorislamischen Gesellschaft von Mekka hingen die gesellschaftlichen Privilegien von der Position eines Volksstammes, der Herkunft und dem Reichtum ab. Einige hofften auf unlauterem Wege Reichtum an. Aber Khadija, die die reichste Frau in Mekka war, hat ihr Vermögen nur auf erlaubtem Wege erworben. Sie arbeitete damit und trug erheblich zur Wirtschaft der Quraysh bei. Khadija war reich, aber deshalb vergaß sie nicht, den Armen zu helfen. Diese gottesfürchtige Frau wurde wegen ihrer Großzügigkeit und Weisheit, ihrer Sittsamkeit und Güte geschätzt. Ihr Ansehen wuchs nach ihrer Heirat mit Mohammed und erst recht, als sie nach seiner Ernennung zum Propheten ihm all ihr Eigentum zur Verfügung stellte. Es gereicht ihr zur Ehre, mit ihrem Vermögen wesentlich zur Verbreitung des Islams beigetragen zu haben. Sie erhielt zu jener Zeit den großartigen Beinamen »Frau der Frauen der Quraysh«, was für den Ruf, den sie unter den Menschen genoss, zeugt. Khadija ist eine der größten Muslime. Sie bekannte sich nach der Berufung Muhammad Salawatullah alai zum Propheten als erste zum Islam. Khadija war die erste Frau, die das islamische Ritualgebet verrichtete. Sie zweifelte keinen Augenblick daran, dass Muhammad von Gott zum Gesandten auserwählt worden war und vertraute auf seine Botschaft. Als Muhammad von der Höhle Hara heimkehrte, in der er die erste Offenbarung erhalten hatte, bekannte sie sich sofort zu seiner Prophetschaft und zum Glauben. Imam Ali a.s. sagt, damals hatte der Islam nur im Haus des Propheten Gottes Einlass gefunden, wo auch Khadija war und wo ich der dritte von ihnen war.
Khadija war klug und weitsichtig. Sie kannte die vorigen Gottesschriften, liebte Spiritualität, glaubte an Gott und die Wahrheit und wartete sehnlichst auf himmlische Mitteilungen. Einer ihrer Beinamen war Malekatul Arab, Königin Arabiens. Bereits vor dem Islam hatte man ihr mehrere Beinamen gegeben, wie Tohere, die Reine, Mubarake, die Gesegnete und Seyedatun Nisa, Fürstin der Frauen. Die schwerste Zeit im Leben des Propheten begann, als er offen zum Islam aufrief. Die Einladung zum Islam stieß auf hartnäckige Anfeindung durch die Götzendiener von Mekka. Khadija kommt unter anderem deshalb über die späteren Gemahlinnen, die der Prophet nach ihrem Verscheiden heiratete, zu stehen, weil sie in der härtesten Zeit an der Stelle des Propheten blieb. Damals nämlich, als die Götzendiener eine Wirtschaftsblockade über die Muslime verhängten und die Muslime mehrere Jahre isoliert im Abi Taleb-Tal verbringen mussten. Khadija stellte unter diesen schweren Bedingungen dem Propheten ihr Vermögen zur Verfügung. Wäre ihr Vermögen nicht gewesen, dann wäre die Muslime vielleicht an der Armut zugrunde gegangen. Der Prophet des Islams hat hierzu gesagt: Kein Besitz hat mir so viel genützt wie das Vermögen von Khadija. Mit Hilfe des Vermögens, das Khadija ihm überließ, konnte der Prophet die Probleme der Muslime, soweit es ging, lösen. Es wird berichtet, einmal kam Halime, die ehemalige Amme des Propheten, nach Mekka und klagte über Dürre und Hungersnot in ihrer Heimat. Der Prophet sprach mit Khadija darüber und Khadija schenkte Halime 40 Schafe und 40 Kamele. Die ehemalige Amme des Propheten kehrte erleichtert zu ihrem Volksstamm zurück. 3 Jahre vor der Hijra von Mekka nach Medina erkrankte Khadija. Der Prophet sagte zu ihr, »O Khadija, weißt du, dass Gott dich im Paradies auch zu meiner Gemahlin macht?« Dann tröstete er Khadija. Er beschrieb ihr den hohen Rang, den sie im Paradies als Zeichen der Anerkennung ihrer großen Verdienste erhält. Khadijas Krankheit verschlimmerte sich. Deshalb dachte sie an ihren letzten Willen und sagte zum Propheten, »O Prophet Gottes, ich habe einen letzten Wunsch. Bitte verzeih mir, wenn ich dich vernachlässigt habe.« Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, »Ich habe nie ein Verschulden bei dir gesehen und du hast dir so viel Mühe gegeben, wie du konntest. Du hast in meinem Haus viele Anstrengungen auf dich genommen und hast deinen Besitz für Gott eingesetzt und verbraucht.« Khadija, »O Prophet Gottes, meine zweite letzte Empfehlung ist, dass du meine Tochter Fatima gut behütest, denn sie ist nach meinem Tod eine Waise und allein. Nicht, dass eine der Frauen der Quraisch ihr ein Leid zufügen. Nicht, dass jemand sie ins Gesicht schlägt. Nicht, dass jemand sie anschreit. Nicht, dass jemand sie barsch und abstoßend behandelt.« Schließlich schloss Khadija diese opferbereite große Frau und Stütze des Islams im Alter von 65 im Monat Ramadan, 10 Jahre nach der Bestimmung Mohammeds zum Propheten, die Augen und kehrte zu ihrem Herrn zurück. Der Prophet Gottes wusch ihren Leichnam und hüllte ihn in das Tuch, welches Jibril, Engel Gabriel, seitens des Allmächtigen für Khadija überbracht hatte. Er selber stieg in die Grabstelle hinunter und legte den Leichnam hinein. Er beweinte Khadija, betete für sie und bat Gott um Vergebung für sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.